Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blue Orange. Im Rahmen der Corona-Krise sind aktuell alle universitären Veranstaltungen verschoben und ein geregelter Vorlesungsbetrieb im kommenden Semester ist unwahrscheinlich. Der heutige Gast, Laurenz Roggenbuck, arbeitet in einem E-Learning-Büro und hat sich mit dem Thema Lernen in seinem Lehramtsstudium beschäftigt. Wir besprechen die Funktionen einer Universität in der Zeit, wenn der reine Lerninhalt an anderen Orten besser angeboten wird und wie die Zukunft der Bildung aussehen könnte. Dabei behandeln wir die Rolle der Universität als Prüfungsstelle für formale standardisierte Abschlüsse, als Ort der Diskussion und Entwicklung eigener Werte sowie als sozialer Treffpunkt und Netzwerkmöglichkeit. Viel Spaß bei der heutigen Folge. So, freut mich, dass wir es geschafft haben, heute zu plaudern. Würde gerne über ein paar Sachen mit dir sprechen. Insbesondere das Thema Remote Learning oder E-Learning ist in der aktuellen Zeit ein ganz spannendes Thema. Aber ja, bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht willst du ein paar Worte sagen, wer du bist und was du machst.
Ja, ich studiere Lehramt und arbeite im E-Learning-Büro. Ja, entsprechenderweise ist das jetzt gerade eine sehr spannende Phase, gerade auch für das E-Learning. Natürlich sehr viel am Passieren. Für die Zuhörer, die das hier später hören, wir sind gerade in der, ich fürchte, Frühphase des Coronavirus in Deutschland. Mhm. Es ist Ende März und momentan sind die Universitäten in Deutschland zumindest für den ersten Monat des kommenden Sommersemesters geschlossen. Und was darauf folgen wird, ob die Universitäten öffnen werden, ob es Veranstaltungen vor Ort gibt oder ob es eben spannenderweise digitale Lehrangebote gibt, das wird sich noch in den kommenden Wochen zeigen müssen.
Ja, vielleicht, weil wir es gerade schon angesprochen haben, das Thema E-Learning hat ja ganz verschiedene Facetten. In meinem Kopf gibt es irgendwie so eine gewisse Unterscheidung. Du hast auf der einen Seite die klassische Universität, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, mit Vorlesungen und Tutorien, was aber in der Regel basiert auf Präsenzveranstaltungen, auf Leute, die ihre eigenen Themen lernen, in kleinen Gruppen oder in großen Vorlesungsräumen. Und auf der anderen Seite gibt es, was ich mit E-Learning verbinde, viele Online-Kurse, Coursera oder Udemy, Udacity und so weiter, die aber dann eigentlich komplett unabhängig des universitären Betriebs und auch ohne akademische Auszeichnungen was anbieten. Wenn du jetzt von E-Learning im universitären Kontext sprichst, was meinst du dann damit?
Naja, grundsätzlich müssten wir unterscheiden. Es gibt da ja eine historische Entwicklung von Bildungsstätten, die nicht vor Ort sind. Das fängt bei Remote Schools an, wie man das beispielsweise im australischen Outback schon sehr lange gemacht hat, die das sind über das Radio gelernt haben.
Mit dem Radio und ab und zu mit dem Flugzeug irgendwie Leute.
Genau.
Mhm. Was war das mit dem Flugzeug? Die kommen mit dem Flugzeug vorbeigeflogen oder wie war das mit dem Flugzeug?
Genau, es gab Lehrer, die verschiedene kleine Orte besucht haben und dann abwechselnd mal tatsächlich Präsenz gezeigt haben, interagieren konnten. Und dann haben die Schüler aber zu weiten Teilen über Radio gehört oder damals auch über CB-Funk zurückfunken können. Das ist natürlich eine absolute Sonderlösung, aber daneben gibt es noch den Zweig, beispielsweise in Großbritannien, der Open University. Oder in Deutschland der Fernuniversität Hagen, Fernuniversität Hamburg. Da gibt es ja einiges.
Da kriegt man die Unterlagen zugeschickt, ne, und muss dann nachher irgendwie zu den Klausuren noch auftauchen, aber hat die meisten Lehrveranstaltungen auf Basis von Unterlagen, glaube ich. Ne?
Richtig. Und das ist schon seit sehr langer Zeit etabliert. Neben den Präsenzuniversitäten. Das hat aber beides nur indirekt mit dem E-Learning zu tun, sondern ich würde das als Vorgänger dazu sehen, Precursors.
Mhm. Okay.
Denn ich glaube, das, was E-Learning bieten kann, ist im Normalfall ein Parallelangebot, eine Erweiterung von Fähigkeiten, eine Erweiterung von Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden.
Das ist erstmal quasi gesagt, man hat, also was ich in meiner Uni-Zeit schon gehabt hatte, war, wir hatten Vorlesungen und die großen Vorlesungen wurden aufgenommen. Und wenn man irgendwie krank war oder es nicht geschafft hat, konnte man sich die Vorlesungen nochmal anschauen. Das war aber ein hundertprozentiges Substitut von der eigentlichen Vorlesung. Also wenn man physisch da war, hat man das Gleiche mitbekommen. Und du meinst quasi, es gibt auch noch potenziell andere neue Inhalte zu dem, was man, genau, was man vor Ort bekommt. Was meinst du?
Also beispielsweise gibt es verschiedene Tools, die online verfügbar sind, mit denen Lehrende und Lernende miteinander kommunizieren können. Wir haben beispielsweise an unserer Universität eine Plattform, auf der Dateien miteinander geshared werden können. Das ist natürlich relativ basic noch. Aber es gibt auch Plattformen, die wir hier anbieten, die auch von anderen deutschen Universitäten genutzt werden. Das ist beispielsweise OpenOLAT, in denen Zweiwege-Kommunikationen sehr offen stattfinden können. In OpenOLAT gibt es neben den klassischen Lehrinhalten, die sich also in eine Richtung bewegen, das können also jetzt hier Vorlesungen sein, das können PDFs, Dateien sein, die ich hochladen kann, gibt es Interaktionsmöglichkeiten auf verschiedene Art und Weisen. Zum einen eine Lehrüberprüfung im Sinne von Tests, die die Studierenden in eigener Zeit abliefern können. Und das kann auch rein zur Selbstüberprüfung sein. Es kann aber tatsächlich damit auch Bewertungen stattfinden. Es gibt aber auch Möglichkeiten der Interaktion von Studierenden untereinander und mit den Lernenden. Das kann in Form von Foren sein, also wo man sich wirklich einfach Beiträge gegenseitig hin und her schreibt, die dann auch für andere, wenn man das möchte, lesbar sind. Es ist möglich, Wikis anzulegen, also wirklich wie die Wikipedia, nur auf einzelne Kurse bezogen. Es gibt auch die Möglichkeit, innerhalb OpenOLATs für Studierende Lernportfolios anzulegen. Und das sind im Grunde genommen eigene kleine Websites, auf denen man beliebige Inhalte einfügen kann. Man stellt sich einfach alles vor, was im Internet geht. Das geht auch dort. Und so hat man es nun nicht mehr, dass man im Laufe des Semesters vielleicht ab und an mal eine Hausarbeit abgibt, sondern dass man eben auch genau mit Quellen arbeiten kann, die genau anzeigen kann, hey, ich habe hier das rausgesucht. Aber auch ungewöhnliche andere Medien nutzen kann. Und alles lässt sich unglaublich gut einbinden.
Und kommt der gesamte Content von der Uni oder wo kommt der Content her? Also was quasi von an die Studenten herangetragen wird. Also es gibt zwei Wege. Die Studenten machen irgendwelche Hausarbeiten und laden die hoch. Und die Studenten bekommen Übungsblätter oder Aufgaben oder Vorlesungen zurückgespielt.
Also die tatsächlichen physischen Inhalte, nicht physisch im Sinne von vorhanden, sondern tatsächlich Dateien, die Bits 1 und 0, das ist total abhängig vom Lehrenden. Der kann bestimmen, was er machen möchte. Natürlich kann das alles von ihm selbst erstellt sein, aber wir leben in einer digitalen Ökonomie und problemlos können heute Sachen auch von anderen Quellen zur Verfügung gestellt werden.
Ja, das geht so ein bisschen die Richtung der Frage hin. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Universitäten vor 150 Jahren oder sowas einfach extrem stark von den jeweiligen Lehrenden getragen waren. Dass du quasi sagst, ich gehe zur Uni Nürnberg und dann gibt es da, oder irgendwo, keine Ahnung, Göttingen, gibt es dann einen Prof und der überlegt sich, was er eigentlich lehren möchte und die gesamten Inhalte kommen von dem Prof. Und ein anderer Professor, der woanders lehrt, hat vielleicht ganz andere Inhalte. Und ich habe den Eindruck, dass das System im Wesentlichen geblieben ist, also dass quasi immer noch zu großen Teilen die Professoren ihre eigenen Vorlesungen machen und ihre eigenen Materialien und ihre eigenen Inhalte. Gibt aber zwei Dinge. Zum einen wird erwartet eine größere Standardisierung, dass quasi jemand, der ein Fach an der einen Uni studiert, ungefähr nachher das gleiche weiß wie der andere. Es gibt irgendwie Lehrpläne und ähnliche Standardisierungen. Und das andere, es gibt einfach nicht mehr die technische Beschränkung, dass es nur noch die Leute von einem Ort bekommen können. Und jetzt als ein bisschen provokante Idee, könnte man sich vorstellen, dass in der Zukunft nur noch die ganz allerwenigsten Leute super guten, originären Content erstellen. Also quasi nur noch Harvard-Profs irgendwie Vorlesungen halten oder wenige Profs Vorlesungen halten und Content erstellen. Und dass die verschiedenen lokalen Unis genau das machen, was sie gut vor Ort machen können, nämlich die Betreuung durchgehen und eigentlich eher Richtung Tutorien und Nachfragen bearbeiten, wäre eine mögliche Vision. Jetzt ist die Frage, teilst du das? Meinst du, das wird die Zukunft vom Lernen und von der Lehre sein, dass es immer mehr zentralisierten Content gibt und dass die Relevanz der unabhängigen Forschung, die ja irgendwie super hochgehalten wird, abnimmt? Oder meinst du, dass das Modell, dass im Wesentlichen der Professor einen Großteil seiner eigenen Inhalte selber auswählt und kuriert und erstellt und danach verteilt und abfragt, dass das bleiben wird? Weißt du, worauf ich hinaus möchte, so ein bisschen?
Ich weiß genau, woraus du hinaus möchtest. Und ich würde dazu sagen, dass ja, das tatsächlich ist, etwas ist, was die Politik in weiten Teilen möchte, was die Wirtschaft möchte, was aber nicht unbedingt gut ist.
Warum?
Weil also, universitäre Bildung mehr ist als Wissen reinprügeln. Und wenn es einfach darum geht, das beste Wissen zu kriegen, auf die beste Art und Weise gelehrt und ich das einfach nur in mich aufnehmen möchte, um schnell irgendetwas zu erreichen, ja, dann habe ich ehrlich gesagt noch nie eine Universität gebraucht. Mhm. Sondern das habe ich immer schon machen können. Remote Learning auf die Art und Weise gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert, seitdem die Buchpresse verbreitet ist.
Mhm. Ja, ist vielleicht ein bisschen die Frage, was ist eigentlich die Rolle von Bildung? Welche Rolle spielt Wissen, hast du schon angesprochen? Dann, welche Rolle spielen irgendwie standardisierte Zertifikate, die dich dazu befähigen, einen Beruf auszuüben? Und welche Rolle spielt irgendwie akademischer Austausch oder Methodenkompetenz oder sowas in der Richtung? Gibt ja gerade im Silicon Valley diesen Trend, dass eigentlich gerade im Hintergrund von USA, wo ein Degree mal schnell $200,000 kostet, wenn man an eine gute Uni geht, dass eigentlich eine universitäre Bildung verschwendetes Geld ist und verschwendete Zeit. Und Peter Thiel ist irgendwie sehr, sehr berüchtigt dafür, dass er vielversprechenden Studenten $100,000 bezahlt, dass sie aus der Uni rausgehen. Wäre jetzt so ein bisschen die Frage, was meinst du, bringt universitäre Bildung? Ist es der Titel oder spielt Titel gar keine Rolle? Wissen, hast du gemeint, ist es nicht. Was genau ist es? Warum sollten Leute weiterhin zur Uni gehen, wenn überhaupt?
An die Uni solltest du gehen, weil du dort den Austausch erfährst. Das ist das Wichtige. Du kommunizierst mit Menschen direkt. Du bildest dich dort als Mensch weiter. Bildung ist mehr als die reine Ansammlung von Wissen und Fähigkeiten. Es ist die Formung einer Persönlichkeit. Und dafür ist ein vor Ort existentes universitäres Umfeld, würde ich persönlich sagen, vonnöten.
Lass uns da noch mal ein bisschen tiefer, also habe ich schon häufig gehört, das Argument, lass uns noch ein bisschen tiefer reingehen, was es genau bedeutet. Also was bekomme ich dort, was ich nicht im Badminton-Club bekomme?
Alles. Universität. An einer Universität sollst du alles kriegen können. Universitäten sollten per se vielfältig sein, sollten alle möglichen verschiedenen Sichtpunkte vertreten haben. Und innerhalb einer Universität sollte ich mich als Student selber so weit informieren können, dass ich sagen kann, ja, folgende Sichtweisen im Leben möchte ich vertreten und hier sind die Ressourcen, die ich mir suchen kann, um mich selbst dorthin zu bringen, wo ich sein möchte. Dass Universitäten das in der Realität nicht leisten, ist eine ganz andere Frage.
Also ein bisschen ein eigenes Werte- und Normenkonzept sich bilden und zum mündigen Staatsbürger werden. Irgendwie sowas habe ich rausgehört, irgendwie Einstellungen zu Wertekonflikten zu bekommen und die gemeinsam mit anderen Leuten erörtern und Vor- und Nachteile abwiegen ohne Denkverbote. Ist das so ein bisschen, was du meinst?
Ja. Ja, das geht in die Richtung, was ich meine. Gerade die Werte sind eine große Frage. Ich glaube, es geht darum, dass wir als gebildete Menschen die Kernfragen unserer Gesellschaft zumindest bedenken können müssen. Wir müssen verstehen, was sind die Fragen, die die Welt bewegt, was sind die Fragen, die wichtig sind, wie stehe ich dazu und die Universität sollte mir die Fähigkeiten geben, damit umzugehen. Und diese Fähigkeiten, da kann man gar nicht fest sagen, ja, diese eine Fähigkeit, die ist vonnöten, die andere ist nicht vonnöten. Nein, es ist eher so, dass es verschiedene Standpunkte, verschiedene Sichtweisen gibt und alle vertreten sein sollten. Und eine reine Verschulung, eine Festlegung auf einen Algorithmus, einen Bildungsalgorithmus. Du setzt dich vor einen Computer und der ist, sei ja noch so gut angepasst an dich. Es gibt ein gewisses Programm, das abläuft. Es gibt ein Input und es gibt ein Output. Und beides ist quantifizierbar. Das ist falsch. Und ich glaube auch nicht, dass E-Learning darauf abgerichtet sein sollte.
Nochmal auf diesen Werte sich erarbeiten oder der Diskussion mit anderen Menschen Werte rausarbeiten. Es kommt mir vor, als ob das ein relativ auf Humanities oder auf Gesellschaftswissenschaften fokussierter Blick sei. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand was Gesellschaftswissenschaftliches oder Geisteswissenschaftliches oder Sozialwissenschaftliches macht, dass das ein großer Punkt ist. Ich frage mich, ob das bei Ingenieuren oder ähnlichen, ich sag mal, sehr, sehr auf die...
Deswegen studiert man Ingenieurswesen auch nicht an einer Volluniversität, üblicherweise, sondern dafür gibt es Fachhochschulen.
Ingenieur, kann man nicht an der Uni studieren?
Ja, gibt es mittlerweile auch, aber grundsätzlich sind dafür die Fachhochschulen oder technische Hochschulen, technische Universitäten und Ähnliches da. Universitäten an sich sind keine Berufsausbildungsstätten.
Würdest du dann sagen, es macht mehr Sinn, zu so einem Studium Generale zu tendieren und einfach die Inhalte rauszunehmen und einen Überblick und gerade dieser verschiedenen Perspektiven und Tools ein bisschen zu lernen?
Grundsätzlich ja, weil wir auch in einer Welt leben, in der es immer weniger geradlinige Lebensläufe gibt, in dem immer weniger das Wissen überhaupt vonnöten ist, denn wir haben über das Internet ständig alles Wissen der Welt verfügbar. Jegliches Wissen, das ich mir persönlich erwerbe, kann innerhalb von weniger Jahren komplett überholt sein. Und deswegen ist das tatsächlich sinnvoll zu sagen, ja, du solltest die Fähigkeit haben, dich in der Welt zu orientieren, du solltest die Fähigkeit haben, dir neues Wissen anzueignen, aber welche Inhalte jetzt du genau gelernt hast, wenn wir keine Berufsausbildung mit dir machen, und leider sind viele Studiengänge heutzutage glorifizierte Berufsausbildungen, dann sind die Inhalte wirklich vollkommen egal.
Verstanden, ja. Nochmal, um darauf ein bisschen einzugehen. Ich habe den Eindruck, dass, wieder ein bisschen provokativ formuliert, aber ich habe den Eindruck, dass diese Eigenschaft, nämlich Leuten verschiedene Sichtpunkte, verschiedene Wertekonzepte darzubringen und ohne Denkverbote die durchzudiskutieren, dass die aktuell von Unis wenig oder nicht wahrgenommen wird, sondern dass es aktuell eher in YouTube-Kommentarspalten oder anderen Ecken des Internets die lebhafte Wertedebatte gibt. Und es ist so ein bisschen der Eindruck. Was meinst du? Also sind die Unis, also leisten die das aktuell? Gibt es wirklich diese komplett verbotsfreie Gedanken und Werte, kann man spielerisch ausprobieren und damit mal verschiedene Kostüme anprobieren? Oder meinst du, das ist nicht der Fall?
Das ist absolut der Fall, dass du verschiedenste Wertekostüme anprobieren kannst, dass du verschiedenste Diskussionskreise aufsuchen kannst und dass verschiedenste Meinungen an verschiedensten Stellen zusammentreffen. Denn man muss die Universität als ein Gesamtumfeld sehen und nicht nur auf die Lehrveranstaltungen beschränken. Studierende sind Mitglieder der Universität, sie sind nicht Kunden. Das heißt, auch Clubs, die Studierende bilden, Fachschaften, die Studierenden sind, Societies, die Studierende bilden, die sind ein essentieller Umteil des sozialen Umfeldes der Universität. Das ist kein fakultatives, ja, kannst du halt auch machen, sondern das würde ich sogar viel eher sagen, als die Inhalte, ist sogar einer der wichtigsten Kernbestandteile.
Ja, ja, mir ging es eher, eher inhaltlich. Also vielleicht gerade an der Uni Hamburg gab es ja den Vorfall von Bernd Lucke, einem Ökonomieprof, der in die Politik gegangen ist und danach wieder zurückgekehrt hat und relativ gemischtes Feedback bekommen hat. Würdest du das in dem Kontext einordnen wollen oder hat das damit nichts zu tun?
Doch, das hat was sehr stark damit zu tun. Und zwar, der Professor Lucke vertritt eine Meinung, die in weiten Teilen der Studierendenschaft.
Genau. Lass nochmal die Fakten. Der war VWL-Prof, glaube ich, ne?
Richtig.
Und hat sich dann beurlauben lassen, weil er in den Bundestag gegangen ist? Oder wie war das? Ist dann irgendwie eine Weile.
Er ist in die Politik gegangen, um die AfD zu gründen und hat diese dann mit dem Rechtsruck des jetzt vom Verfassungsschutz beobachteten Flügels, als dieser Flügel die Macht mehr oder weniger in der AfD übernommen hat, hat er diese zu Recht verlassen.
Und sein Hauptthema war Euro, glaube ich. Ne? Er war gegen die Vergemeinschaftung der Staatsschulden im Euroraum oder sowas, war, glaube ich, sein Hauptthema. Also ich habe ihn eingeordnet als Wirtschaftspolitiker vor allen Dingen und nicht so stark als Fremdenfeind.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Mhm. Und dann ist er zurückgekommen und was ist dann passiert?
Er ist zurückgekommen an die Universität Hamburg als eine gesellschaftlich umstrittene Persönlichkeit. Diese Tatsache, dass er umstritten ist, ob jetzt zu Recht oder nicht, sei erstmal komplett dahingestellt, wurde nicht aufgegriffen von der offiziellen Seite der Hochschule Hamburg her, Universität Hamburg her. Und er hat wieder Vorlesungen gehalten. Und diese Vorlesungen wurden mehr oder weniger gestürmt.
Okay. Von seinen Studenten.
Von Studierenden der Universität Hamburg. Ob das jetzt Studenten waren, die in seiner Vorlesung angemeldet waren, das ist eher zu bezweifeln.
Okay.
Das Wichtige ist aber jedoch, dass an dieser Stelle der Diskurs von Herrn Lucke, der weiß, dass er durch seine Tätigkeit zu einer politischen Verschiebung und zum Erstarken einer politischen Kraft geführt hat, auch wenn das nie seine Absicht war. Und dann einfach in die Universität Hamburg zurückgekehrt ist, so als ob nie etwas geschehen wäre. Er darf zurückkehren. Nein, ich würde sagen, er muss zurückkehren. Er soll auch lehren und er kann auch weiter lehren. Seine Veranstaltung hat auch, nachdem sie gestürmt wurde, weiter stattgefunden unter geänderten Rahmenbedingungen.
Was heißt das?
Das heißt, sie hat in einem nicht veröffentlichten Hörsaal weiter stattgefunden und den Hörsaal wurde Sicherheitspersonal zur Verfügung gestellt, damit der Lehrbetrieb normal fortgeführt werden konnte und dass auch Herr Lucke sich sicher geführt hat, fühlen konnte, denn er wurde auch anscheinend tätlich angegriffen, was natürlich absolut nicht in Ordnung ist.
Mhm.
Und den Studierenden wurde eine Alternativveranstaltung auch angeboten. Weiterhin haben Studenten seine Lehrveranstaltung genutzt. Und er darf auch weiter frei unterrichten.
Klar, hat er nichts verbrochen.
Nein. So gesehen ist natürlich auf der Seite der Diskurs absolut frei gewesen. Er hat die Freiheit der Lehre. Nur, dass er eine umstrittene Person ist, das wurde gar nicht offiziell besprochen. Und deswegen war das, glaube ich, auch wichtig, dass Studierende, die einen Unmut damit hatten, dass es nicht besprochen wurde, oder auch aus meiner Sicht die falsche Position, dass er nicht lehren dürfe mehr an der Universität Hamburg, vertreten, die haben die Vorlesung gestürmt. Und diese Meinung sollen sie auch zum Ausdruck bringen können. Nur die Art und Weise, wie sie es getan haben, war, würde ich sagen, unglücklich, wenn ich auch die Zwangslage absolut verstehen kann.
Ja.
Denn es ist eine Medienöffentlichkeit, die dadurch erreicht wurde und eine Diskussion, die dadurch erreicht wurde, die in vielen Teilen der Situation dann gerecht wurde.
Mir geht's vor allen Dingen um den Austausch der Ideen und Vertreten von verschiedenen Standpunkten. Wenn wir uns vorstellen, in seiner VWL-Klasse sitzt ein Student, der die Bewertungen und Einschätzungen von dem Professor Lucke teilt, der auch die gleiche wirtschaftspolitische Einstellung hat, würde der einen fruchtbaren Grund finden, um das zu vertreten, oder wäre so eine Meinung eigentlich nicht vertretbar und sinnvoll diskutierbar und würde zum Abbruch der Diskussion führen?
Unter den am Ende des letzten Semesters gegebenen Bedingungen hätte so eine Diskussion und auch die Vertretung einer solchen Meinung ohne weiteres stattfinden können. Inwieweit das natürlich tatsächlich in der Vorlesung der Fall war, kann ich nicht sagen als Außenstehender.
Also du meinst quasi unter den Leuten, die im Raum sind, nachdem die ganzen Krawallmacher rausgeworfen wurden, die könnten eine sinnvolle Diskussion führen?
Ich würde nicht sagen, dass die Krawallmacher, die da waren, keine sinnvolle Diskussion geführt haben.
Ah, die haben diskutiert. Ich dachte, die hätten irgendwie Krawall gemacht.
Krawall ist Diskussion.
Ja, okay, verstanden. Okay, das heißt, du würdest sagen, diese Art von
Nein, seien wir mal ehrlich, das, was Herr Lucke in seiner VWL, ich glaube Makro 2 ist es, Vorlesung unterrichtet.
Mhm.
Dafür braucht niemand in eine Vorlesung gehen. Das kannst du in jedem Lehrbuch nachlesen. Da findet keine Diskussion in dem Sinne statt.
Gesellschaftlich gibt es ja riesige Diskussionen, ob die Schulden von Eurostaaten vergemeinschaftet werden oder nicht. Und,
aber das ist nicht sein Thema. Darüber redet er nicht. Er macht eine Standard-Makro-2-Vorlesung.
Mhm.
Mit Inhalten, die du aus jedem Lehrbuch rauslesen kannst. Kann ich irgendwas tatsächlich inhaltlich darüber sagen? Nein, ich bin Lehramtsstudent. Ich studiere kein VWL.
Verstanden. Und du sagst quasi, die Sachen, die in gesellschaftlich zu einer kritischen Person gemacht haben, sind eigentlich seine politischen Meinungen, die aber in der Vorlesung nichts verloren haben, weswegen auch die Vorlesung komplett entpolitisiert und auch eigentlich gar nicht in der Diskussion ausarten würde.
Nein.
Gut. Verstanden, ja. Okay, was ich aber jetzt mitgenommen habe, ist so ein bisschen diese Art von gesellschaftlichem Engagement und auch Meinungen oder Personen, die kritisch sind, zu hinterfragen, sich zu solidarisieren mit anderen Studenten und so weiter, siehst du als einen essentiellen Teil der universitären Erfahrung mit an.
Nicht nur mit anderen Studierenden, sondern eben auch, dass man in die Sprechstunden der Professoren geht, dass man dort mit ihnen redet, dass man Gesprächen so beiwohnt, dass man in der Mensa sitzt, dass man wirklich erfährt, ja, was gibt es hier für unterschiedlichste Meinungen, die auch freier zugelassen sein sollten. Und ja, es gibt einen gewissen Drall innerhalb der Studierendenschaft, die versucht, die Universität zu einem Safe Space zu machen, der diese Gedanken ein klein wenig pervertiert.
Mhm.
Aber ich würde tatsächlich sagen, die Lehrinhalte, dafür ist die Universität als Institution nachrangig, denn die tatsächlichen Lehrinhalte kannst du dir wirklich vielfältig anderswo in konzentrierterer Form abholen.
Ja, das heißt, also ich könnte mir vorstellen, dass dann in 30 Jahren der Inhalt komplett aus den Unis rausgestrichen wird und die nur noch zum Begegnungsstätten von akademisch interessierten Menschen werden. Das ist quasi, du brauchst keine Makro-2-Vorlesung mehr oder Einführung in Privatrecht oder sonst irgendwas, weil darum geht es nicht bei der Universität. Das ist nachrangig, das ist nebensächlich, das ist besser auf YouTube zu bekommen.
Ja, das Interessante ist, dass das ja keine Neuentwicklung ist. Wie ich vorher gesagt habe, seit der Einführung des Buchdruckes kannst du dir die Informationen woanders holen. Das heißt, der Fakt, dass wir jetzt digitale Medien haben, ändert daran am Grundsatz gar nichts.
Mhm. Ja, ich glaube, eine der Sachen, die sich schon ändert, ist, dass du neue Arten hast. Also wenn du jemanden hast, der nur liest, lesen, gibt irgendwie bestimmte Informationen. Aber wenn du auf einmal audiovisuelle Input hast, wie in der Vorlesung, weil es tatsächlich eine Vorlesung ist von einem Menschen, der da vorne steht und Schaubilder anwirft und spricht und so weiter, dann hast du es noch deutlich erfahrbarer einfach für dich.
Ja, du kannst andere Sinne ansprechen.
Ja, okay, verstanden. Ich glaube, ich habe die Vision von was Uni ist und was Uni leisten soll, verstanden. Die Frage ist, ob das auch das ist, was die Leute haben wollen. Also gerade so ein bisschen vor dem Hintergrund habe ich den Eindruck, dass viele Leute eigentlich vor allen Dingen in die Universität gehen, um damit eine Befähigung zu erlangen. Also, dass quasi Leute Prüfungen schreiben und bestehen und Noten bekommen, um danach einen Abschluss zu bekommen und um mit dem Papier irgendwo hinzugehen und sich damit irgendwo bewerben oder irgendwo reinkommen werden. Und ja, also ich glaube, das andere passiert auch, aber die Frage ist, ob das wirklich die treibende Kraft ist. Also wenn ich mir vorstellen würde, wir hätten eine Universität, die hat eine sehr gute Reputation und du bekommst Prüfungen und Abschlüsse und bist nachher damit auf dem Arbeitsmarkt gut aufgestellt. Und du hast eine andere Universität, bei der gibt es die Möglichkeit, deine Werte und Normen zu formen und gute Diskussionen zu haben. Du verlässt die aber zwangsläufig ohne Abschluss. Glaube ich, würde nur ein sehr, sehr geringer Teil der Menschen die zweite wählen.
Ja, und dann stellen wir uns noch die Möglichkeit vor, dass es andere Bildungseinrichtungen gibt, wo du dir deine Inhalte abholen kannst, wo du überprüft wirst und wo du eine Qualifikation kriegst, die certified ist, also wo du einen Abschluss erhältst, wo aber sämtliches Fett in Bezug auf ja, es gibt dann noch irgendwelche Leute, die forschen und es gibt dann noch einen Aster, der da dran hängt. Mhm. Und es gibt dann noch den Hochschulsport und. Dass das alles wegfällt, dass es eine reine Line-Ausbildungsstätte gibt, die müsste dann doch die Universitäten, was diese reine Ausbildung auf einen Beruf hin angeht, recht rasch outperformen.
Gut, es kommt darauf an, was das für eine Vorauswahl von Menschen und was für eine Reputation gibt, glaube ich.
Das lässt sich doch durch Prüfungen und Selektion absolut einrichten.
Du meinst quasi, wenn du eine Institution hast, die besonders gute Abschlüsse gewährleistet, meinst du?
Ja.
Ja, also glaube, das ist, also die Universitäten, die begehrtesten Abschlüsse geben, sind auch häufig die begehrtesten Universitäten.
Ja. Und würdest du sagen, die Universitäten sind die begehrtesten Universitäten, weil sie tatsächlich die besten Inhalte unterrichten? Oder sind die begehrtesten Universitäten die begehrtesten Universitäten, weil du dort Networking betreiben kannst? Weil, hey, mein Opa ging schon zu Harvard und deswegen will ich auch zu Harvard und ich weiß, dass die anderen Leute, dessen Opa schon zu Harvard gegangen sind, auch zu Harvard gehen.
Genau, ja. Also ich glaube, ein großer Teil davon ist einfach Signaling, dass du sagst, ich habe es geschafft, durch diesen Auswahlmechanismus durchzukommen und habe es danach geschafft, die Reifen, die mir vorgehalten wurden, durch die alle durchzuspringen. Also ich bin irgendwie sowohl halbwegs gut Auswahlprozesse zu durchstehen und danach die Aufgaben, die mir vorgesetzt werden, so zu erledigen, dass mein Vorgesetzter oder mein Prof die als gut bewertet, ist, glaube ich, ein großer Teil des universitären Erfolgs. Von den Inhalten sind die, glaube ich, fast identisch und machen eigentlich keinen großen Unterschied. Aber du signalisierst, dass du gut genug warst, um reinzukommen und gut genug warst, um oder verbissen genug, um dran zu bleiben. Und was da inhaltlich gemacht wird, kommt ja auch aus dem angelsächsischen Raum, ist wirklich zweitrangig. Also gerade in England und in den USA hast du viele Leute, die komplett fachfremd arbeiten. Die haben vorher was ganz, ganz anderes studiert und arbeiten dann in einer ganz anderen Branche. Haben vorher, weiß ich nicht, Classics studiert, also irgendwie griechische und römische Geschichte und Kultur und arbeiten jetzt im Investment Banking, wo man sich nicht vorstellen kann, warum das sinnvoll zusammenhängt. Aber die gingen halt an eine gute Uni und haben dadurch den nötigen Stallgeruch bekommen. Und die Inhalte lernen sie dann on the job durch Videos und Trainings und so weiter.
Okay, das heißt, die Inhalte und der Social Club der Universität würden oder können sich in Zukunft komplett auftrennen.
Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Oder sind Inhalte noch in irgendeiner Art und Weise notwendig aus deiner Sicht?
Ja, also ich glaube schon, das ist das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Berufen, die sind ohne viel Vorwissen erlernbar. Und es gibt einige Berufe oder einige Bereiche, bei denen muss man Dinge wissen, praktische Dinge. Wenn man irgendwie was Handwerkliches macht zum Beispiel, Klempner ist, dann muss man wissen, wie die Sachen funktionieren. Oder wenn man Elektrotechnik macht, muss man auch wissen, wie Schaltungen und Widerstände und so weiter.
Aber gerade interessanterweise bewegen sich ja viele klassische Ausbildungsberufe
auf die Akademisierung immer stärker, hin.
Genau, auf die Akademisierung in die Universitäten hinein. Also Erzieher wird in Deutschland gerade ein universitäre Ausbildung.
Ja, es ist eine ganz spannende Geschichte. Also wie ich es einordnen würde, würde mich auch interessieren, was du sagst, aber wie ich es einordnen würde, ist, dass es gesellschaftlich einen großen Druck gibt, dass quasi alle Leute sagen, sie möchten gerne Akademiker sein, sie möchten gerne an der Universität gewesen sein und dass dadurch politisch auch der Druck ist, dass mehr und mehr Leute ihr Abitur schaffen. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei über 50% Abiturienten pro Jahrgang oder irgendwie zumindest in der Größenordnung. Und dann auch studieren gehen und auch Dinge studieren, die vielleicht früher nicht akademisch gewesen wären oder nicht so anspruchsvoll waren, was aber einfach gesellschaftlich erwünscht ist. Es ist quasi ist eine Inflation von Schulformen und von Titeln und vielleicht auch von Noten gibt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die dem zugrunde liegenden Skills teilweise entkoppelt. Also ich glaube, auch da ist Amerika uns schon ein bisschen voran, dass du auf einmal Leute hast, die sind Klempner oder Elektriker oder haben irgendwie eine praktische Ausbildung, entweder selber beigebracht, weil die haben nicht so ein gutes Lehrlingssystem. Genau, ja. Oder halt ja als Apprentice irgendwo gelernt, aber haben auf einmal deutlich höhere Einkommen und Jobchancen und sind deutlich nützlicher als eine Vielzahl von Orchideenfächern, die so nicht nachgefragt wurde, die einen Haufen Geld kostet und die Leute machen, weil sie gesellschaftliche Anerkennung wollen und vermeintlich in der Akademisierung auch das berufliche Heil sehen. Ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen anders, weil in Deutschland gibt es ein starkes Ausbildungssystem, also Ausbildung im Sinne von Berufsausbildung. Aber auch in Deutschland nimmt die Anzahl der Studenten immer weiter zu. Und ich glaube nicht, dass es ausschließlich getrieben wird vom Arbeitsmarkt. Ich glaube, viel davon ist einfach auch durch Leute wollen sagen, ich habe studiert. Auch wenn sie rein praktisch in einem Ausbildungsberuf mehr verdienen könnten und eine höhere Lebenszufriedenheit haben könnten.
Das Interessante ist ja auch, dass wenn immer mehr Leute studiert haben, die Universität den Nimbus als elitärer Social Club, wo man sich doch gegenseitig auch kennt, verliert.
Mhm. Genau, ja. Das ist eigentlich dadurch so eine Selbstverständlichkeit wird, so eine absoluten Must-Have und dadurch genau, keinerlei starke Effekte mehr. Die wird's weiterhin geben. Gibt weiterhin dann Subgruppierungen und Grüppchen. Und du hast vorhin schon irgendwelche Angebote und entweder politische oder gesellschaftliche Gruppen oder AStA oder sonst irgendwas, die sich dann kennen und kennenlernen und darüber stratifizieren. Aber ja, wenn alle studiert haben, dann bringt ein Studium nichts mehr. Es ist ein Nullsummenspiel. Genau, aber von daher, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich eigentlich das Inhaltliche von der Uni mehr und mehr entfremdet. Und wenn man wirklich was lernen möchte, dann liest man ein Buch oder geht auf YouTube und lernt es einfach.
Gut, also Inhalte sind von der Universität in Zukunft getrennt. Und die Universität ist zwar eine Notwendigkeit, wo sich jeder anmelden sollte und auch irgendwie einen Abschluss kriegen sollte, aber das tatsächliche Virtue Signaling, hey, ich bin doch ein toller Typ, die Kontakte bilden, das, was die historische Universität ausgemacht hat, findet, weil alle an der Universität studieren, auch nicht mehr statt. Welche Rolle haben die Universitäten dann überhaupt noch?
Das ist eine gute Frage, ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie einfach eine deutlich geringere Rolle spielen in der Zukunft. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du Berufe hast, bei denen du Dinge, oder andersrum. Ich glaube, ein großer Vorteil von Universitäten ist, dass man schwierig zu überprüfende Fähigkeiten überprüfen und bewerten kann. Das ist ein theoretischer Vorteil. Je leichter die zu überprüfen sind, desto weniger wichtig wird das. Worauf ich hinaus möchte, wenn Google einen Informatiker einstellen möchte, machen die 5 Interviews mit Coding-Exercises und Brain-Teasers und so weiter. Und am Ende des Tages ist die Aussagekraft deren Interview potenziell höher als die Aussagekraft einer Note im Informatikstudium. Und weswegen viele Unternehmen auch bereit sind, für so einen gut überprüfbaren Job wie Informatiker, Programmierer, Data Scientist, was auch immer, Leute zu nehmen von weniger guten Unis oder ohne universitäre Abschlüsse oder abgebrochen oder wie auch immer, weil die Fertigkeiten leicht überprüfbar sind. Ich glaube, in anderen Bereichen ist es schwieriger, das schnell im Interview zu überprüfen. Ich weiß nicht, wenn man Jurist ist zum Beispiel, ob man dann wirklich in einem Interview ein komplettes Bild bekommt, ob das ein guter Jurist ist oder ein schlechter Jurist. Schwierig oder Philosoph oder andere Dinge.
Naja, nehmen wir das Beispiel des Juristen. Der muss ja ein Staatsexamen ablegen.
Genau. Dieses Staatsexamen rein theoretisch hätte er das auch machen können, ohne zur Uni zu gehen. Also warum nicht, wenn er vorher immer auf eigene Faust gelernt hat und Bücher gelesen hat und so weiter. Wenn eh das Staatsexamen 100% seiner Note ausmacht, warum nicht? Also warum zwingen wir dann den Menschen davor, es in einer bestimmten Art und Weise zu lernen, solange er das Staatsexamen ablegt und damit erfolgreich ist? Glaube ich, gibt es auch irgendwie dieses Passing the Bar, was ein bisschen mehr in die Richtung geht.
In Amerika ist das, glaube ich, deutlich freier möglich, nicht?
Genau, ja. Also ich wüsste nicht, warum wir den Menschen zwingen wollen, in genau vorgegebenes Korsett, wie er Sachen lernt, wenn wir die Sachen, die er gelernt hat, nachher gut abprüfen können. Wenn wir die nicht abprüfen können, fair enough, dann müssen wir das irgendwie anderweitig machen in der Uni.
Das ist eigentlich ganz interessant. Also wir schicken immer mehr Leute in eine Institution rein, die zumindest aus der Sichtweise, die du jetzt herausgearbeitet hast, an sich immer unnötiger und sinnbefreiter ist. Denn Inhalte kriege ich woanders, Social Networking kann ich woanders, Prüfungen ablegen könnte ich im Grunde genommen auch woanders, beziehungsweise tun das Universitäten.
Aber ich glaube, das ist noch...
Für Berufe tun das die Firmen.
Aber ich glaube, das ist noch einer der großen Schwierigkeiten. Also ich glaube, es gibt aktuell schon viele Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen. Aber da ein zertifiziertes Testzentrum zu bieten, das sind aktuell die Universitäten. Also so wie es vielleicht beim Englischkenntnissen den GMAT oder den TOEFL-Test gibt, wo jemand sagt, ja, du hast unter überprüfbaren, fairen Bedingungen ohne Möglichkeit zu betrügen diese Ergebnisse erreicht und die sind danach quantifiziert und kommunizierbar. Das gibt's vielleicht in einigen Bereichen aktuell schon, aber das gibt's vor allen Dingen von Universitäten. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, wo viele der Alternativen hinterherhängen. Also wenn du sagst, ich habe irgendwie auf YouTube mir 3 Jahre Videos angeschaut und bin jetzt der absolute Experte über ein Thema, das ist schön, aber also das kann jeder sagen. Und ich glaube, also das ist schon noch eine der Sachen, diese überprüfbaren, fairen Test, der unter koordinierten und kontrollierten Bedingungen abgenommen wird, das machen aktuell Unis. Ist halt die Frage, ob man die 3 Jahre vorher braucht oder 5 Jahre.
Das war nämlich mit den 3 oder 5 Jahren vorher. Das erinnert mich so ein bisschen an ein System, wie es das mehr oder weniger im antiken Rom gab.
Was meinst du?
Wenn du irgendwas werden wolltest im antiken Rom, wenn du den Cursus Honorum eingehen wolltest, in Rom war es nämlich das Wichtige, für einen Mann Politiker zu werden, in die öffentlichen Ämter zu streben, selbst in der Zeit, als diese aufgrund des Kaiserreichs im Grunde genommen keinerlei Macht mehr hatten, war das trotzdem das Social Thing, in den Cursus Honorum einzutreten. Damit du das machen konntest, musstest du zumindest über viele Jahrhunderte hinweg, vorher deinen Militärdienst abgeleistet haben. Was hatte dein Militärdienst zu tun mit dem Cursus Honorum, den du nachher gemacht hast? Nichts. Außer, dass du halt 5 Jahre irgendwo ich weiß gar nicht, wie lange das wirklich war, dass du eine gewisse Zeit unterwegs warst, dort einfach gedient hast, was im Zweifelsfall aber auch einfach nur heißen kann, dass du in einer luxuriös ausgestatteten Baracke, denn du kommst ja aus reicher Familie, rumgehockt hast und wirklich gelernt oder gemacht haben, musst du dort gar nichts.
Einfach die Zeit abgesessen quasi.
Mehr oder weniger.
Ja, ich glaube, das ist aktuell, also ich meine, die meisten Studien haben regelmäßige Zwischenprüfungen, die auch teilweise für die Note eine Rolle spielen. Ich glaube, es gibt in einigen Bereichen, ich glaube, gerade die mit Staatsexamen, also Jura und Medizin vor allen Dingen, da ist es wohl so, dass irgendwie viele Sachen nicht zählen und dann die Staatsexamen richtig, richtig viel zählen.
Das ist wohl so.
Und klar, du musst vorher schon noch Anwesenheit nachweisen können und auch manche Sachen bestehen, aber da geht es wirklich nur ums Bestehen und nicht um Noten, ja. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der auch noch um die Qualitäten von Unis hochzuhalten, vielleicht nicht so inspirativ, aber trotzdem wichtig ist. Viele von den reinen Online-Learning-Plattformen haben riesige Probleme mit Adherence, also mit Leuten, die dranbleiben. Das heißt, du hast Leute, die fangen an, sind voller guter Vorsätze und nach einer Weile hören sie auf, nach den ersten zwei, drei Vorlesungen, die sich angehört haben oder Teilen der Kurse. Und ich glaube, da helfen Unis mit verschiedenen Methoden und der Verbindlichkeit, dass du sagst, ich höre das auf, was ich vorher gemacht habe. Ich mache jetzt Vollzeit die Universität. Ich habe einen gesellschaftlichen Status, in den ich reingehe als Student. Und ich lege meine Prüfungen ab und mache die verschiedenen Dinge. Wenn ich nicht zu meinen Tutorien erscheine, dann bekomme ich eine E-Mail von meinem Tutor oder wem auch immer, dass ich bitte erscheinen möge und habe quasi eine Infrastruktur, die dabei hilft, weiterzumachen. Und das Wissen sich selbst aneignen, ist theoretisch, glaube ich, gut möglich, aber genau das wird nicht geleistet. Also wenn du sagst, ich habe irgendwie YouTube-Videos über Kernphysik, kannst du dir bestimmt anschauen, kannst davon auch viel, viel lernen oder von Büchern oder wie auch immer. Aber machst du es halt? Das ist die Frage. Und ich glaube, das ist schon eine Rolle, die Universitäten halbwegs gut machen, auch gerade durch die zunehmende Verschulung, durch die häufigeren Zwischenprüfungen, durch die Abgaben und die benoteten Teile und so weiter.
Wohingegen ich sagen würde, die Kurse, aus denen ich am meisten mitgenommen habe, sind die Kurse, die dich nicht zwingen, anwesend zu sein, die nicht überprüfen mit Minitests jede Woche, die halt nicht versuchen, das Wissen klein und quantifizierbar zu halten, sondern es sind wirklich die Sachen, die es interessant gestalten, wo du absichtlich hingehst. Dass Adherence aus den Lernenden selbst herauskommt. Wenn die Aufgabe der Universität einfach nur ist, ja, okay, ja gut, ich muss halt da gesessen haben, mein Körper muss da anwesend gewesen sein und ich muss folgende Vokabeln auswendig wissen, ja, herzlichen Glückwunsch, dann sind wir wirklich einfach nur beim Reinzwingen vom Wissen. Und ja, da haben Online-Tools halt eine höhere Abbrecherquote vielleicht, aber die Abbrecherquoten an Universitäten sind ja auch alles andere als gering.
Ja, ja. Also klar, wenn du jemanden hast, der selbstmotiviert ist und der einfach hingeht, weil er es interessant findet, dann ist das super. Aber dann kann er wahrscheinlich auch, also dann wird er sich die Dinge damit eh beschäftigen. Dann wird er auch in seiner Freizeit die Bücher lesen und die YouTube-Videos schauen und alles machen. Also wenn jemand ein inhärentes Interesse hat, dann
kriegt er das. Das heißt, du sagst, Universitäten sind notwendig für diejenigen, die desinteressiert sind?
Ja, wahrscheinlich ist es die Aussage, so ein bisschen, ja. Also dass Universitäten... Also ich habe überlegt, was sind die Zwecke von Universitäten? Also ja, du hast irgendwie Wissen, aber Wissen kriegst du auch woanders. Du hast, was du vorhin erwähnt hast, klar, du hast dieses Miteinander sich austauschen und irgendwie bestimmte Meinungen und Werte kennenlernen, ausprobieren. Und du hast den standardisierten und anerkannten Titel, den du anderswo nicht herbekommst. Und du hast die Möglichkeit, da halbwegs strukturiert hingeprügelt zu werden. Ja, also das wäre ein weiterer Aspekt, was eine Universität macht. Wenn jemand, also Gegenbeispiel, habe ich irgendwie gelesen, anekdotisch über Elon Musk, der hat gemeint, er möchte gerne, dass die Menschheit eine multiplanetare Spezies wird und hat gerade 100 Millionen Euro übrig, weil er PayPal verkauft hatte und hat sich deswegen einfach angeschaut, wie funktionieren Raketen, hat einen Haufen Bücher gelesen, hat einen Haufen Gespräche geführt mit Leuten, die darüber Bescheid wissen. Es war ihm nicht wichtig, eine akademische Qualifikation zu bekommen, weil es ihm einfach egal war, er brauchte die nicht. Und er hat ein immenses Interesse gehabt, wie das wirklich funktioniert, weil er ein Ziel hatte, was er erreichen wollte, nämlich eine Firma gründen, die Raketen baut. Und hat sich das in Anführungszeichen selber drauf geschafft, selber erarbeitet. Ob für ihn eine Universität mit einem Kurs das Richtige gewesen wäre? Wahrscheinlich nicht, weil du kannst gar nicht irgendwie Rocket Science studieren. Du müsstest wahrscheinlich Einführung in Physik oder was auch immer oder irgendwas anderes dir anhören.
Du kannst durchaus Luft- und Raumfahrt studieren.
Luft- und Raumfahrt studieren, aber hast dann einen Haufen Zeug drin über Sicherheit in Passagiermaschinen und bla bla bla, was dich einfach null interessiert. Das heißt also, so jemand, der sagt, er hat keinerlei Interesse an einem Titel und er hat keinerlei Interesse an irgendwie der Gemeinschaft von Leuten, die sie gemeinsam in der Mensa abhängen, möchte einfach nur möglichst schnell, möglichst viel über Raketen lernen. Ich glaube, für den wäre eine Uni nicht der beste Ort.
Abgesehen davon, wie das jetzt inhaltlich damit tatsächlich ist, und ich würde dir zustimmen, dass für Elon Musk wahrscheinlich die Universität nicht der beste Ort gewesen wäre, wenn, als er gesagt hat, ach ja, komm, ich will jetzt mal SpaceX gründen. Mhm. Hast du da eine sehr gefährliche Argumentationsstruktur verwendet.
Okay.
Und zwar immer das Beispiel an den besonderen Menschen. Das ist wirklich problematisch, weil das einfach ein Survivorship-Bias zum Opfer fällt. Wir gucken uns immer die super erfolgreichen Menschen an und sehen, wow, der hat das so und so gemacht und der hat das so und so gemacht und der hat das so gemacht. Und das sind alles diese esoterischen, wirklich merkwürdigen Art und Weisen und die haben einen riesen Erfolg gehabt. Und boah, wir müssen das jetzt alle so machen wie die. Was wir nicht sehen, sind die 10.000 anderen Leute, die auch ähnliche extrovertierte Sachen ausprobiert haben, aber nicht genau in dem gleichen Umfeld waren, nicht die gleichen Umstände um sich herum gehabt haben, nicht auf die gleichen Leute getroffen sind, die einfach gescheitert sind. Das ist genauso wie, als ob man sich Hollywood-Schauspieler anguckt und sieht, wow, George Clooney, Mensch, der verdient richtig viel Geld, der ist auch ein Mensch, der sehr viel Gutes für andere tut. Man sollte es so machen wie George Clooney. Und wir alle wissen, es ist eine absolut bescheuerte Idee, Schauspiel zu studieren.
Wenn man Geld verdienen möchte, ja. Fairer Punkt. Ging mir gar nicht unbedingt zu sagen, dass er damit super erfolgreich geworden ist. Also das ist er vielleicht auch geworden. Der Punkt war eher, dass es Menschen gibt, die ein tiefes Interesse haben und sich dann darüber einfach sehr, sehr gut informieren. Ein Freund von mir hat irgendwie Interesse an Ernährung und hat sich über ketogene Diät sehr, sehr tief beschäftigt und einfach extrem viel gelesen und sich angeeignet, was mit ketogener Ernährung es auf sich hat und wie das funktioniert und wie die Abläufe sind und welche Dinge im Körper wie funktionieren, und hat jetzt dieses Wissen. Es gibt einen Haufen Leute, die haben Ernährungswissenschaften studiert, und da gab es wahrscheinlich ein Modul Energiekreislauf des Körpers, und da wird es auch irgendwie drin vorgekommen sein. Und die haben entsprechend auch das Wissen und ein ähnliches oder höheres Wissen, aber auf einer unterschiedlichen Dynamik. Bei meinem Freund ist es einfach dadurch zustande gekommen, dass er sagt, ich habe ein Interesse daran, ich möchte das erfahren und ich habe ein intrinsisches Interesse. Und bei den Ernährungswissenschaftsstudenten, ja, wird es auch einige geben, die haben einen ähnlichen Drang danach. Bei vielen wird es aber sein, das steht auf dem Lehrplan, dafür gibt es ECTS. Ich muss mir das jetzt durchlesen, ansonsten weiß ich das nicht. Oder bekomme ich meine Klausur nicht und bekomme meinen Abschluss nicht. Und am Ende haben beide, sowohl mein Bekannter, Wissen über ketogene Ernährungskreisläufe als auch der Ernährungswissenschaftsstudent, haben auch vielleicht ähnlich tiefes und fundiertes Wissen, aber die Methode und der Grund, warum sie es haben, ist ein unterschiedlicher. Der eine hat es gemeinsam mit einer öffentlich beglaubigten Urkunde, dass er wirklich was darüber weiß, und hat es in vielen Fällen deswegen, weil das ein notwendiger Bestandteil war, um diese Urkunde zu bekommen. Und der andere hat es, weil er aus einem eigenen Interesse sich das angeeignet hat. Und was ich meine ist, ja, die meisten Leute haben ein Interesse an dem Thema, was sie studieren, sonst würden sie es nicht studieren. Das ist, glaube ich, schon ein tiefer Punkt. Aber ich glaube, häufig sind es auch Teilbereiche oder bestimmte Aspekte, die man spannend findet. Und was die Uni leistet, ist, die gibt eine gewisse Breite, damit man nicht zum kompletten Fachidioten wird. Und erzwingt diese Breite. Und auch die Teile, die man nicht so spannend findet, werden entsprechend reingeprügelt.
Weil das ist ganz interessant. Die Universität erzwingt zum einen natürlich breit in einzelnen Fachgebieten, aber die Universität erzwingt auch
Fokussierung auf den Fachbereich. Ja, ja, genau.
Richtig.
Also, genau.
Beides finde ich im Grunde genommen unschön. Deswegen ist die Idee eines Studium Generale, wo ich aber mir selber heraussuchen kann, was mache ich, womit beschäftige ich mich, die ist viel spannender. Früher war es ja tatsächlich, also wir reden jetzt hier über 18. Jahrhundert, war es tatsächlich so, wenn ich an eine Bildungsstätte gegangen bin, bin ich dort mehr oder weniger hingegangen, habe mich da eingeschrieben, habe mich einfach frei mit dem beschäftigt, was mich interessiert. Und irgendwann habe ich mir einen Doktorvater gesucht und gesagt, hey, ich würde gerne mit dir über folgendes Thema, schreiben, möchtest du mich dabei begleiten und unterstützen? Aber die Informationen habe ich mir bis dahin aus einem absolut breiten Potpourri selber raussuchen können. Natürlich ist das dann nicht so, dass du einen festen Abschluss hast und dass dann da drauf steht, hey, folgendes kann ich. Was man ja häufig vermutet, irgendwie für Unternehmen interessant sei. Aber du hast ja vorhin selber gesagt, Leute studieren wirklich die absurdesten Sachen, die mit dem, was sie nachher in der Wirtschaft machen, überhaupt nichts zu tun haben.
In Deutschland ein bisschen weniger. Das ist, glaube ich, eher ein angelsächsisches Phänomen. Aber ja.
Ja. Und entsprechenderweise wäre das doch dennoch denkbar, dass du wirklich hingehst und sagst, ja, ich beschäftige mich mit dem, was mich interessiert. Und ja, natürlich gibt es gewisse Module, wo angegeben ist, hey, folgendes Vorwissen solltest du haben, folgende Kurse solltest du vorher vielleicht besucht haben. Aber dieser Zwang zu sagen, okay, ja, du hast hier jetzt irgendwie 5 Kurse, die musst du besuchen, und dann hast du 3 Kurse, da darfst du dir halt die 3 aus einer Auswahl von 20 raussuchen, aber ansonsten bist du relativ eingeschränkt. Das finde ich absolut nicht sinnvoll. Wir suchen uns momentan einmal das aus, was wir studieren wollen, das Fach, und danach sind wir in einem absolut fest verschulten System, in dem wir nicht mehr unseren Neigungen folgen können. Und ich glaube, wenn wir unseren Neigungen folgen könnten, und das können Universitäten per se eigentlich bieten, dann könnten wir uns wie Musk tatsächlich für die Sachen interessieren und uns mit den Sachen beschäftigen, die uns wirklich nahe gehen und uns persönlich in dieser vielfältigen Welt, die immer komplexer wird und in der es immer merkwürdige Kombinationen von Interessengebieten gibt, genau mit dem beschäftigen, was für uns wichtig ist.
Ja, ja. Ich überlege gerade, also finde ich an sich eine schöne Vision. Ich glaube, eine der Schwierigkeiten ist einfach, dass für bestimmte dieser Titel der Prüfungen und Eignungsbescheinigungen ein gewisser Konsens vorausgesetzt wird. Also wenn du sagst,
ich glaube, das System wäre für Ärzte relativ schlecht geeignet.
Genau, wenn du sagst, ja, aber auch da, also ich meine, aktuell muss, also ist theoretisch jeder Arzt kann eigentlich alles nach seiner wenn du Arzt bist.
Dann deswegen machst du nachher einen Facharzt.
Klar, aber als Arzt selber bist du komplett für alle Dinge erstmal ausgebildet, und danach spezialisierst du dich in der Praxis auf einen bestimmten Bereich. Wenn du vorher gesagt hast, ich habe nie Lust gehabt auf Anatomie, ich habe immer nur, weiß ich nicht, irgendwas anderes gemacht, Blut gemacht oder sowas, dann würdest du nicht dein Medizinstudium, also ohne Anatomie 1 oder was auch immer, würdest du kein Medizinstudium bestehen können, weil es verlangt wird, dass Ärzte ein Wissen über alle Themen zumindest ein bisschen haben. Oder wenn du...
Absolut, deswegen würde ich persönlich sogar sagen, dass solche Berufe, für die das zutrifft, wo wir sagen, ja, da gibt es einen gewissen Kanon an Wissen, da gibt es einen gewissen Kanon an Fähigkeiten, den musst du dir erworben haben. Und das ist auch nur möglich, wenn man sich mehr oder weniger nur mit diesen Themen, die darum herumstehen, beschäftigt. Und da kannst du halt nicht mal eben noch einen Kurs Ägyptologie daneben machen. Dass für diese Berufe eine Berufsausbildung sinnvoll wäre. Und ja, Medizin studieren sollte aus meiner Sicht eine Berufsausbildung sein.
Mhm. Und Jura wahrscheinlich auch.
Ja.
Mhm. Könnte ich mir vorstellen, ja. Würde vor allen Dingen dann wahrscheinlich, weil das beides recht prestigeträchtige Studiengänge sind, ein bisschen die Uni gut, nicht Uni schlecht Einschätzung.
Ja, das würde aufbrechen. Natürlich irgendwo medizinische Hochschule heißen oder so, ist ja klar.
Ja, ja, klar, aber trotzdem, also warum nicht? Also selbst wenn das eine Fachhochschule oder sonst irgendwas anderes wäre, würde es ein bisschen das aufbrechen, dass Uni immer besser ist als nicht Uni, was ja einfach nicht stimmen muss. Ja, spannend. Vielleicht lass uns ein bisschen von den ganz großen Gedanken auf die aktuelle Situation zurückkommen. Was am Anfang schon erwähnt gehabt, wir sind gerade in der Corona-Zeit und das öffentliche Leben ist stark pausiert, Leute befinden sich drin und es ist noch gar nicht so klar, wie es aktuell weitergeht mit der Uni. Was ich gehört hatte, dass es gibt verschiedene Meinungen. Manche Leute sagen, wahrscheinlich ist der ganze Spuk bald vorbei und die Uni findet wie gehabt statt, mit einer leichten Verzögerung vielleicht. Andere sagen, das Semester muss größtenteils auf digitales Semester umgestellt werden und möglichst viele Lehrveranstaltungen und sonstige Dinge müssen nicht physisch stattfinden. Und wieder andere sagen, das Semester wird komplett verschoben oder findet gar nicht statt.
Das ist total abhängig davon, wie die Politik weiter reagiert, wie die Ausbreitungsfälle aussehen. Ich würde nämlich sagen, dass die Bekämpfung der Pandemie und die Vermeidung von Toten Priorität hat.
Mhm.
Und die Entscheidung, die dann die Universität betreffen, absolut nachrangig.
Ja, ja, klar,
deswegen
klar.
Ist momentan keine Planungssicherheit.
Aber lass uns mal über die zweiten beiden Varianten sprechen. Also die Uni geht einfach weiter mit 4 Wochen Verzug, ist irgendwie nicht so spannend. Also ja, das vielleicht, aber das ist halt irgendwie, ja, wie immer. Aber
das ist tatsächlich doch ein klein wenig spannend. Im Bologna-System, wo wir sind, wo wir ECTS-Punkte haben, die zwingend vergleichbar sein sollen. Und jetzt soll die gleiche Leistung erbracht werden,
ja,
aber mit einem Drittel der Zeit gekürzt. Weniger.
Wenn die Sommerferien gekürzt. Also das kriegt man schon irgendwie hin. Spannender
fände ich. Ich würde sagen, es ist nicht problemlos.
Die andere, also wenn man wirklich sagt, das Semester findet zwar statt in irgendeiner Form, aber möglichst ohne sich physisch zu treffen oder gar das Semester findet nicht statt. Und da ist natürlich auch wieder ja spannend, was E-Learning angeht. Und auch vielleicht anknüpfen an die Diskussion, die wir gerade hatten, die verschiedenen Funktionen von Universität. Also wenn man sagt, es gibt eine Funktion Wissen vermitteln, es gibt eine Funktion Punkte sammeln für eine Prüfung hin und es gibt eine weitere Funktion, sich mit anderen Menschen austauschen und ein Wertegerüst in Diskurs bilden, welche davon potenziell vom E-Learning abgebildet werden könnten und vielleicht auch wie, also wenn du eine Meinung zu hast.
Ja, das E-Learning eignet sich bei Weitem am besten dazu, Inhalte zu vermitteln. Der Diskurs ist schwierig, Prüfungen auch, zumindest im althergebrachten System, mit dem wir jetzt hier erstmal arbeiten müssen. Entsprechenderweise.
Prüfung heißt Klausur oder was heißt Prüfung bei dir jetzt?
Das wird sich noch zeigen müssen.
Mhm. Wie könnte es ausschauen? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie der Prof alle seine Vorlesungen aufnimmt, also ich gehe jetzt von meiner Vorlesung in der Regel frontal mit anschließender schriftlichen Prüfung. Also so ein Ding könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, die frontalen Vorlesungen werden ersetzt durch frontale Videovorlesungen und die finale schriftliche Prüfung wird irgendwie unter besonderen Bedingungen in Kleingruppen, die alle möglichst gesund sind, abgehalten und nicht mehr als...
Ja, oder es werden Hausarbeiten abgegeben.
Sowas, also ja, genau.
Ja, also das wäre sicherlich möglich. Ob das jetzt in dem Sinne alles tatsächlich E-Learning ist, nur weil es digital ist, weiß ich gar nicht.
Ja, das ist ja, also okay. Wäre aber trotzdem eine recht spannende Geschichte, wenn auf einmal potenziell, wenn es dazu käme, bisherige Präsenzunis, die dann ein halbes Jahr weitestgehend ohne Präsenz auskommen.
Ja, und es wäre wirklich traurig, auch wenn es momentan danach aussieht, wenn die bisherigen analogen, auch wirklich veralteten Lehrmethoden wie der Frontalunterricht, der in der Schule ja so gar nicht gefordert ist und selbst trotzdem bei uns in Pädagogikstudium angewandt wird. Auch wenn, also wir hören eine Vorlesung, in der uns erzählt wird, Frontalunterricht ist schlecht. Mhm. Also da steht jemand vor uns und sagt, ich sollte nicht vor euch stehen und euch was sagen. Mhm. Und dennoch wird das jetzt erstmal darauf umgestellt werden und weiter so im Internet einfach genutzt werden. Es wird Videos geben und Videos sind noch stärker Frontalunterricht, als es eine Vorlesung ist. Denn bei einer Vorlesung kann ich zumindest wie bei Herrn Lucke in den Saal reinrennen und einfach was durch die Gegend schreien. Das ist bei einem Video nicht möglich. Ja, ich kann YouTube-Kommentare schreiben, aber whoop-de-doo, so what? Niemand sollte YouTube-Kommentare lesen.
Was mit irgendwie 20 Leuten in Hangout oder WhatsApp-Gruppen oder sowas? Gibt es sowas Gedanken oder ist sowas vorstellbar?
Absolut. Also kleinere Seminare können relativ gut in Tools wie Zoom abgebildet werden. Also die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ja, wie ihr seht, was auf meinem Bildschirm ist. Ich übertrage euch meinen Bildschirm und ihr könnt mein Gesicht sehen. Wir können uns gegenseitig hören. Ich kann euch einzeln freischalten, wer was sagen darf. Das ist total möglich. Deshalb denke ich auch insgesamt, dass der Inhalt, der übertragen wird, das wird tatsächlich einigermaßen gut funktionieren. Die soziale Interaktion miteinander, das Lernen, wie die Welt funktioniert, das fällt leider viel stärker weg. Mhm. Einfach und sei es darum, dass man in einer Gruppenarbeit für ein Referat, was auch nicht die beste Lehrmethode ist, aber man lernt dabei, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Man lernt dabei, wie andere Menschen arbeiten. Man lernt Teambildung, man lernt Führungskompetenzen. Man lernt dabei vielleicht auch mal nicht das Arschloch zu sein, das nichts macht. Diese Fähigkeiten und Kompetenzen, das wird viel schwieriger jetzt zu vermitteln.
Mhm, mh.
Denn dafür gibt es nicht einfach Tools.
Das stimmt, ja. Ganzen sozialen Fähigkeiten werden schwieriger, wenn man allein zu Hause sitzt und sich was anschaut oder anhört. Kurze Frage nochmal, wir hatten angefangen, also es gibt den Wissensbereich, also wirklich was inhaltlich zu lernen, und dann gibt es die Überprüfung durch Klausuren oder Punkte. Könntest du dir auch vorstellen, dass quasi ein halbes Jahr weiter Wissen vermittelt wird, aber von vornherein klar ist, dass es nicht relevant ist für ECTS und Prüfungen, sondern dass es wirklich nur darum geht, dass das Wissen vermittelt wird und am Ende alles egal ist? Oder meinst du, dass zwangsläufig auch die ganzen Dinge eingehen müssen in irgendwelche Noten oder Bewertungen?
Wenn wir realistisch sind, dann werden Studierende zu weiten Teilen an Veranstaltungen nicht teilnehmen, nicht mitarbeiten, wenn sie wissen, dass die nicht für ECTS-Punkte genutzt werden. Und das ist nicht mal, weil sie sich nicht dafür interessieren. Das ist nicht mal, weil sie denken, dass das nicht für sie sinnvoll wäre. Das ist einfach, weil Studierende zu weiten Teilen durch das verschulte System darauf getrimmt werden, okay, du musst darauf achten, wie viele ECTS gibt es für diese Veranstaltung, was ist sinnvoll für dich zu tun, was bringt dir was, wie kannst du effektiv arbeiten? Und wenn du siehst, okay, das bringt mir ja nichts, dann kann ich hier sowieso nicht effektiv arbeiten, indem ich das mache, werden das viele Studierende nicht machen.
Das finde ich spannend. Du hast gemeint, weil die Studierenden merken, diese Form zu lernen ist eigentlich gar nicht effektiv für sie und es bringt auch keine Credits, dann werden sie einfach nicht machen. Das war die Aussage, oder?
Ja, weil du einen mehr oder weniger Frontalunterricht kriegst.
Mhm.
Oder einfach nur Bücher lesen sollst. Und das sind beides nicht ideale Lehrmethoden.
Mhm.
Und weil Studierenden eingetrichtert wurde, steck so viel Arbeit rein, wie du dabei an Punkten rauskriegst.
Mhm, mhm.
Und wenn du beides nicht kriegst, dann machst du nichts.
Das heißt, warum auch? Das heißt jetzt also, wenn der Fall wäre, das gibt irgendwie Vorlesungen und Co., aber man schafft es nicht oder möchte es nicht prüfungsrelevant machen, weil man sagt, es wäre unfair oder Leute nicht darauf einstellen oder es gibt nicht die notwendigen Voraussetzungen oder was auch immer, dann glaubst du, die Leute würden sich abkehren von dem digitalen Angebot und würden eher dann die Inhalte, die sie interessieren, diejenigen, die es interessiert, über YouTube-Videos oder über Bücher oder sonst irgendwie oder andere Quellen sich drauf schaffen.
Oder würden sich noch schlimmer mit dem beschäftigen, was für sie persönlich mehr Short-Term-Rewards bringen. In jedem einzelnen Moment ist es vermutlich spannender, irgendwie auf YouPorn unterwegs zu sein, als auf YouTube, um sich dort Vorlesungsvideos anzugucken. Bringt mir das langfristig viel? Nein.
Mhm, mhm. Ja, das heißt so ein bisschen die, also es ist ja eigentlich wieder also ein Schwung zurück zu dem Motivationsproblem, dass quasi die Uni auch immer ein bisschen den Zeigefinger aufzeigt und sagt, um deinen Abschluss zu bekommen, der erwartet wird gesellschaftlich und für deinen Job und so weiter, musst du jetzt diese Prüfung schreiben, musst du jetzt dieses Ding lesen, musst du jetzt irgendwas konkret machen.
Absolut. Und ich sage, es ist ja nicht so, dass es nicht Studierende gäbe, die sich mit dem beschäftigen, was sie interessiert, was für sie gut ist. Ja, es gibt natürlich die Elon Musk-Types an den Universitäten. Aber viele Studenten sind gerade von der Schule, wissen nicht wirklich, was sie mit ihrem Leben machen sollen und haben gehört, hey, mit BWL, ja, da kann ich mal Geld verdienen mit und dann mache ich halt so was, was da von mir gefordert wird und das wird schon passen. Und wenn dann plötzlich nichts gefordert wird, dann passiert
auch
nichts.
Macht man auch nichts mehr. Und lass uns kurz noch über den zweiten Fall sprechen. Semester komplett verschieben. Meinst du, es gibt eine realistische Option, dass es vorkommt, oder meinst du, es ist komplett absurd?
Es ist nicht komplett absurd, aber ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, die Universitäten haben in etwa anderthalb Monate Zeit, sich auf die neuen Gegebenheiten vorzubereiten. Und falls es noch zu weiteren Verschärfungen kommen sollte, dann würden die sich auf die Möglichkeiten, Lehre anzubieten, nicht auswirken. Denn was brauche ich momentan, um Lehre auszubieten? Welche Möglichkeiten habe ich momentan, um Lehre vorzubereiten und dann an die Studierenden zu vermitteln? Ich kann nicht in Bibliotheken gehen, jetzt schon. Ich kann nur beschränkt ins Büro gehen. Ich kann also, was überbleibt, von zu Hause im Internet arbeiten. Und egal, was die kommenden Beschränkungen sein werden, egal, ob es eine komplette Ausgangssperre gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass uns das Internet abgeschaltet wird, ist gering.
Ja, aber es könnte einfach sein, dass es zu viel Bürokratie gibt und zu viele Hürden und dass es irgendwo steht, dass eine Prüfung genau so und so ablaufen muss und das und so weiter. Und dass man es einfach praktisch nicht in der verbleibenden Zeit hinbekommt durch die ganzen bürokratischen Hürden, einen halbwegs vernünftigen Uni-Betrieb ohne Präsenz aufzubauen.
Also Universitäten, da hast du vollkommen recht, sind absolute Bürokratiemonster. Aber, das muss man ihnen zugutehalten, zumindest das, was ich beobachten kann, und ich bin an keiner kleinen Universität, ist doch eine erhebliche Flexibilität, die momentan gezeigt wird, eine hohe Einsatzbereitschaft von allen Mitarbeitern hier im E-Learning-Büro und mit allem, mit denen ich Kommunikation mitbekomme. Sicherlich, es gibt einige Professoren, die noch eher vom alten Schlage sind, denen das schwerfallen wird, von ihren hergebrachten Mustern abzuweichen. Es wird auch etliche Ausfälle insgesamt geben, weil Leute krank sein werden, zwangsläufigerweise. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass Universitäten willens sind und auch fähig sind, flexibel auf diese Herausforderungen zu reagieren.
Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Universitäten, die schon ein bisschen weiter sind, den Universitäten, die noch nicht ganz so weit sind, da unterstützend zur Seite stehen können. Also ganz konkret, die Fernuni Hagen schafft es ja seit Jahrzehnten, irgendwie eine Lehre ohne physische Anwesenheit aufrechtzuerhalten. Und gerade wenn man an eine kleine Universität denkt, die vielleicht noch nicht so weit ist, was technische Möglichkeiten oder eine Selbstorganisation angeht, könnte ich mir auch vorstellen, dass die einfach ein paar Module, Standardmodule, Einführung in irgendwas Standardmäßiges, Einführung in Anatomie oder Einführung in Mikroökonomie 1 oder was auch immer, teilen. Also dass du quasi sagst, dieses Modul wird dann angeboten von der Fernuni Hagen, obwohl du an der Uni Bielefeld studierst.
Da würde ich tatsächlich vermuten, dass Universitäten an der Stelle zu starr sind, um das zu machen. Das Gute ist allerdings, dass es selten an den Tools scheitern wird, um digitale Lehre anzubieten. Denn diese Tools sind verfügbar aus der Wirtschaft heraus und werden, so wie es mir erscheint, auch stark genutzt werden. Also es geht relativ selten jetzt um irgendwelche Eigenentwicklungen der Universitäten, die selber schauen müssen, wie macht denn das die Fernuni Hagen seit jeher? Was benutzen die denn für ein genaues Portal und was auch immer? Nein, es wird einfach geguckt, okay, gut, was gibt es hier für frei verfügbare Tools? Also frei im Sinne für alle, die dafür zahlen möchten und nicht kostenlos. Und die werden jetzt einfach von den Universitäten genutzt werden.
Aber warum? Also ich meine, das ist ja schon, also ich weiß nicht, wie viele Unis in Deutschland es gibt. Es gibt wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, mehrere hundert Unis bestimmt. Wenn dann jeder von diesen Unis eigene digitale Kurse entwickelt und die Dinge umstellt und so weiter, das ist ja ein riesen Aufwand und auch extrem viel Doppel- und Dreifacharbeit. Also warum, wenn die dann zu du hast gemeint, es gibt zu viel Starrheit, dass man da Dinge teilen kann, dass dann irgendwie die Uni Köln sagt, wir machen den BWL-Track und die Uni Mannheim sagt, wir machen einen VWL-Track und die beiden können dann miteinander kooperieren und alle Kölner machen dann jeweils anderen Track von der anderen Uni mit. Meinst du, das klappt nicht aufgrund von persönlichen Eitelkeiten oder von Regularien oder was ist da der Grund?
Es liegt daran, dass wir in absehbarer Zukunft auf den Normalzustand zurückkehren werden, dass Universitäten immer noch angeleitet sind, selber Prüfungen durchzuführen. Mhm. Das heißt also, auch die Studenten, die jetzt Physik 2 hören, die müssen im nächsten Semester, das dann hoffentlich wieder normal stattfindet, Physik 3 hören. Und Physik 3 erwartet, dass du dich mit Thermodynamik, bla 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 bla, folgenden genauen Punkten auseinandergesetzt hast. Das ist aber in den Feinheiten nicht an allen Universitäten gleich. Und Gleiches gilt für die Prüfung. Wenn ich also annehme, die Studenten hätten sich mit folgendem beschäftigen sollen an einer Universität, finden aber was total anderes statt, dann kann ich nicht auf das, was ich ursprünglich gedacht habe, die machen, prüfen. Ich will aber auch nicht einfach sagen, ja gut, dann übernehme ich halt die Prüfung von der anderen Universität.
Mhm.
Sondern das ist schon eine ureigentliche Aufgabe, denn das haben wir auch vorhin schon besprochen, dass Prüfungen doch etwas sehr Wichtiges für Universitäten sind.
Ja, ich meine, könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwie die eine Uni, die normalerweise in ihrer Thermodynamik 3 Vorlesung die folgenden 17 Prerequisites hat, wenn dann einer davon fehlt oder zwei oder drei, müssen die halt nachgeholt werden in der darauf folgenden Vorlesung. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen, aber klar, verstanden, du meinst, dass es keine so stark standardisierten Module gibt, dass man die einfach einsetzen und austauschen könnte, sondern dass es trotzdem eigentlich noch immer eine universitätsbezogene Klassifizierung gibt von verschiedenen Inhalten.
Ja, des Weiteren muss ja neben der einfachen Vorlesung auch noch eine Betreuung stattfinden.
Mhm.
Und ich kann mir schwer vorstellen, dass Professoren die Vorlesung von jemand anderem betreuen wollen würden mit ihren eigenen Studenten. Des Weiteren ist es natürlich klar, dass abgesehen von Inhalten themenbezogen auch schlicht und ergreifend unterschiedliche Sichtpunkte vertreten werden können. Das ist in den Naturwissenschaften, insbesondere in den Grundlagenvorlesungen, sicherlich eher einheitlich. Aber wenn wir uns eine Philosophievorlesung vorstellen, die sich jetzt nicht unbedingt mit Kant und Hegel auseinandersetzen, mhm. Sondern mit eher neueren Strömungen und Ansichten, die die Professoren selbst vertreten, dann glaube ich kaum, dass die Professoren von ihrer Freiheit der Lehre, die ihnen, wenn ich mich nicht irre, grundgesetzlich zugestanden ist, einfach zurücktreten werden und sagen, macht ja schon jemand anderes und soll der mal machen.
Ja, plus sie werden ja auch weiterhin bezahlt, also von daher müssten sie ohnehin die normale Vorlesung vorbereiten und es ist wahrscheinlich einfach ein Teil ihres Arbeitsauftrages, dann die Fernvorlesung vorzubereiten, falls es dazu kommt.
Möglich.
Spannend, ja. Das heißt, du sagst, die Chance, dass es komplett ausfällt, das Semester, deutschlandweit, die würdest du als sehr, sehr gering einordnen.
Ja.
Und stattdessen wird es irgendeine Art von Mischform geben zwischen entweder mehr oder weniger Präsenzunterricht, aber wahrscheinlich, also komplett 100% Präsenzunterricht und alles normal ist auch unwahrscheinlich. Also würde ich aktuell auch eher nicht sehen, dass es in 4 Wochen wieder ganz normal weitergeht wie vorher.
Oder das denke ich auch. Ich würde davon ausgehen, dass es zu Mischformen kommen wird, dass aber zunächst darauf vorbereitet wird, dass die Lehre rein digital stattfinden kann, aber im Zweifelsfall wird, wenn Vorgaben durch die Politik gelockert werden, wird wieder auf Präsenzunterricht zurückgegangen werden. Sicherlich weniger bei den Vorlesungen, wo 200, 300 oder gar 1000 Leute im Audimax gemeinsam sitzen, sondern wenn dann eher wird zuerst vielleicht die Sprechstunde geöffnet.
Mhm.
Die Bibliotheken werden geöffnet.
Klar, wo halt nicht so viel Infektionsgefahr besteht. Was meinst Absolut. Du bei Halbjahreseinstiegen? Es gibt ja einen Haufen Unis, die fangen auch die fangen auch zum April an. Gibt nicht alle fangen zum September an oder wann auch immer. Wird das stattfinden oder meinst du, die werden ausgesetzt? Also Leute, die ihr erstes Semester des Bachelors theoretisch hätten im April?
Also ich weiß von einzelnen Universitäten, die haben direkt bevor die Beschränkungen an Kraft traten, sind Erstsemester tatsächlich für einen einzelnen Tag bereits schon erschienen.
Mhm.
Also ich gehe davon aus, dass auch für Erstsemester Veranstaltungen stattfinden werden Und insbesondere für Erstsemester ist, glaube ich, die Lage insgesamt eher unkritisch, da mittlerweile ein Trend dazu herrscht, dass Einführungsveranstaltungen nur bestanden oder nicht bestanden sind und noch gar keine Noten dabei herauskommen.
Ja, ist halt sozial super interessant, weil im ersten Semester formen sich häufig die ersten Freundschaftsgruppen und die ersten Methoden, wie man lernt und was man tut und so weiter. Das ist einfach so ein bisschen, um reinzuschnuppern in die Uni. Und wenn das erste Semester dann komplett anders ist als kommende Semester und du keine Leute kennenlernst, weil du bei dir zu Hause sitzt und so weiter, stelle ich mir schon spannend vor, gerade für Leute, die vorher das nicht haben. Wenn jemand schon mehrere Jahre studiert hat, jetzt mal ein halbes Jahr lang ein bisschen komische Situation hat und danach wieder zurückkehrt zum Status quo, das ist dann eher normal.
Ja, interessanterweise werden ja auch jetzt viele Erstsemester, die in eine neue Stadt gezogen sind, sicherlich sich auch entschieden haben, nein, ich bleibe nicht hier, sondern für die mehr oder weniger Quarantäne, in der wir uns jetzt befinden, begeben sie sich zu ihren Eltern in ihre Heimatstadt zurück. Also sozial wird das wirklich, glaube ich, sehr, sehr spannend in den kommenden Jahr zu sehen, wie das sich für diese Menschen auswirken wird. Denn ja, das ist definitiv eine Situation, die es so noch nicht gegeben hat.
Ja, ja. Und langfristig ist die Frage, wenn Unis jetzt ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten, was digitales Learning angeht, erhöhen müssen, zwangsläufig durch die Krise, könnte ich mir gut vorstellen, dass davon auch viel bleiben wird. Also dass die Dinge, die dann so gemacht werden, auch sich ein Stück weit einbürgern und auch Unis, die bisher nicht Vorreiter waren, was digitales Learning angeht und vielleicht viele Vorlesungen noch nicht aufgenommen haben und so weiter, das danach einfach habituell machen werden. Meinst du, das ist realistisch oder meinst du, es wird eigentlich wieder komplett zum Status quo vorher zurückkehren?
Ich glaube, vieles wird zum Status quo zurückkehren, doch mangelnde Kompetenzen werden sich jetzt auf alle Fälle aufzeigen und Sachen, die verpasst wurden, werden auf ein Minimum-Level aufgeholt werden müssen. Ich glaube, wir werden jetzt nicht irgendwelche Leuchtturmprojekte an allen Universitäten sehen, wo es super, super toll läuft in Sachen Digitalisierung, doch die absolute Steinzeitveranstaltung, wo alles nur noch auf Papier oder immer noch nur auf Papier stattgefunden hat und in denen die Professoren noch auf Overhead-Projektor geschrieben haben oder auf die Tafel und die Studierenden dann davor saßen, das abgeschrieben haben, sich dann ins Tutorium gesetzt haben, wo es ein Übungszettel zum Ausfüllen gab. Diese Veranstaltungen werden hoffentlich so nicht mehr stattfinden, weil die Professoren dazu gezwungen sein werden, anzuerkennen, welche modernen Mittel es gibt.
Ja, ich habe auch einfach ganz simpel gedacht, wenn du vorher eine Uni hattest, die hat vielleicht 10% ihrer Präsenz, ihrer Frontalvorlesungen aufgenommen und hat jetzt irgendwie für 90% ihrer Vorlesungen digitale Varianten. Dann wird die nachher wahrscheinlich nicht mehr zu 10% zurückkehren. Die ist dann nachher vielleicht bei 50% der Präsenzvorlesungen, die weiterhin aufgenommen und online anschaubar sind.
Nicht unbedingt. Und zwar würde ich persönlich behaupten, dass Vorlesungen aufzuzeichnen und online zur Verfügung zu stellen nicht immer sinnvoll ist. Und zwar sollten Vorlesungsvideos nur dann erstellt werden und für lange Zeit nutzbar sein, wenn sie für lange Zeit nutzbar sein können. Und das setzt eine gewisse Qualität heraus und das setzt eine gewisse Nachbearbeitung, das setzt einen gewissen Einsatz von finanziellen Mitteln für Ton und Bild voraus und auch für Schnitt, der nicht immer geleistet werden kann. Das ist nämlich professionelle Arbeit. Und das, was wir jetzt beobachten werden, dass Leute vor ihrem Rechner sitzen, ein Laptop-Mikrofon reinnuscheln und ihren Bildschirm aufzeichnen. Das ist keine hochqualitative Vorlesungsaufzeichnung, das ist ein Notbehelf. Ich glaube, es wäre sogar absolut kontraproduktiv und schädlich, wenn sich Leute jetzt an diese Qualität gewöhnen, denn E-Learning kann so viel mehr. Vorlesungsvideos können so viel mehr.
Mhm. Heißt, du meinst quasi, Quantität geht hoch durch Corona, die Qualität geht eher runter. Und nachdem die Corona-Krise vorbei ist, werden diese vielen niedrigqualitativen Angebote hoffentlich wieder verschwinden und es werden einige aufwendige, hochqualitative Angebote bleiben.
Nein, ich fürchte, dass das gerade nicht der Fall sein wird.
Das war die Hoffnung von dir.
Meine Hoffnung wäre, dass kapiert wird, ja, wir können hochqualitative Sachen machen, ja, das bietet riesige Vorteile. Meine Befürchtung ist, dass Professoren sagen, haha, ja, das ist ja easy und das hat doch während Corona funktioniert, also mache ich das jetzt auch so, obwohl das Notbehelfe sind.
Das heißt, du sagst, die Befürchtung ist, dass es zwar quantitativ viel geben wird, aber die Qualität sinken wird.
Ja, und dass diese niedrige Qualität, nachdem die Notwendigkeit dieses Notbehelfes nicht mehr gegeben ist, leider beibehalten werden wird.
Mhm. Ja, und dann letztendlich die Leute auch gezwungen sind, diese schlechten Materialien anzuschauen. Weil wenn man sich gute Materialien anschauen würde von einer anderen Institution, wären die nicht nützlich. Also wenn ich mir jetzt irgendwie eine Vorlesung anschaue von einer anderen Uni, die super gemacht ist, mit tollem Ton und tollem Bild und tollem Schnitt.
Dann bereitet die dich nicht unbedingt auf deine Prüfung, die du belegen musst, vor.
Genau, die bringen mir vielleicht das Wissen bei, aber nicht die prüfungsrelevanten Punkte. Zumal der Prof vielleicht auch in der Vorlesung noch irgendwas gesagt hat und einen Hinweis fallen hat lassen, was drankommen könnte und ich da quasi durch muss.
Das würde ich auch so sehen, ja.
Spannend, ja. Wird man sehen, ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein gewisses Aufrütteln geben wird. Und auch gerade auf der Studentenseite, wenn jemand sagt, er ist interessiert eigentlich an dem Wissen und möchte was lernen, wenn der dann ohnehin nicht physisch im Gebäude sitzt, sondern ohnehin vorm Laptop sitzt und alle digitalen Angebote hat, kann er auch gleich auf wie heißt das, EDX gehen oder irgendwelche anderen Plattformen, wo er die Yale-Vorlesungen sich anhört, die toll geschnitten sind und toll gemacht wurden vom weltbesten Experte in dem Gebiet, halt nachher nicht prüfungsrelevant sind, aber vielleicht gibt es dann da auch mittelfristig ein Umdenken, dass Teile der standardisierten Prüfungen jenseits der klassischen Universität abgelegt werden können.
Man kann auch hoffen, dass Studierende Qualitäten entdecken, die es an anderen Universitäten gibt und diese von ihren eigenen Professoren, von ihren eigenen Dozenten
einfordern. Ja.
Einfordern.
Mhm. Ja, vielleicht auch das, ja. Wird man sehen. Gut, okay. Sehr, sehr klar soweit. Danke ich dir schon mal für. Hast du von deiner Seite noch was zuzufügen oder würdest du sagen, wir haben das Thema E-Learning und Universitäten im Corona-Zeitalter einigermaßen besprochen?
Ich glaube, das ist ein sehr weites Thema, in dem es noch viel mehr zu diskutieren gäbe. Aber ich glaube, wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt.
Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir schönen Nachmittag und auch viel Erfolg mit den nächsten Schritten, insbesondere im E-Learning wird Spannendes auf dich zukommen.
Danke. Ciao.
Ciao, ciao.